Wir wollen miteinander auf Gottes Wort hören. Ich lese 1. Mose 15, 1 bis 12 und 17 bis 21. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht so: Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abram: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin, und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abram sagte: Siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu Abraham: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abram glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und Abram sprach: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Da sprach der Herr zu ihm: Bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und Abram brachte ihm alles dieses. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abram verscheuchte sie. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abram, und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abram und sprach: Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Die Kenitäer und die Kenasiter und die Kamoniniter und die Hediter und die Perisiter und die Rephaiter und die Amoriter und die Kananiter und die Girgashiter und die Jebusiter.
Es freut mich, dass mindestens die Hälfte noch lebendig ist und noch nicht erschlagen von diesem langen Predigttext. Es ist etwas, was mit meinem Glauben und mit meinem Leben zu täuschen verbunden ist, was in diesem Text hockt. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue als Christ, dann rede ich gerne vom sogenannten Obelix-Syndrom. Und zwar, ich bin als kleiner Bub in Glaubenstrank oder in Zaubertrank vom Glauben gefallen. Und die Euphorie, die jemand hat, wo das erste Mal aus der Glaubensampulle zu trinken bekommt, kenne ich nicht mehr. Und ich möchte manchmal wieder schmecken, wie so ein erster Schluck vom Glauben sich anfühlt. Ich möchte das nochmal spüren. Und vielleicht geht es dir auch so, du kennst das Obelix-Syndrom. Irgendwie die Sehnsucht danach, das nochmal zu schmecken. Und der Obelix, der ist mir so sympathisch, dass ich mich in seinen Farben angelegt habe heute Morgen. Und ich möchte ihn wie als Zusammenfassung nehmen von dieser Predigt und von diesem Predigttext. Und schauen wir doch mal schnell, wie dem lieben Obelix das gegangen ist mit diesem Zaubertrank. Die Sehnsucht, die er hatte und nur ein einziges Mal in seinem Leben, hat er nochmal einen Schluck vom Zaubertrank bekommen. Thank you.
Nein, du bekommst nichts. Obelix, du bist doch als kleines Kind mal in diesen Kessel gefallen.
Oh.
Und was du da von dem Wundertrank geschluckt hast, hält noch lange vor.
Hält noch lange vor. Jedes Mal sagt er mir dasselbe.
Angesichts dieser Umstände, Obelix, will ich dir, übrigens zum ersten Male, eine kleine Kostprobe von meinem Zaubertrank zu trinken geben.
Wirklich?
Ich bekomme jetzt ein Zaubertröpfchen, lalala, lalala. Kinder, bin ich froh, dass wir in diese Pyramide reingegangen sind.
Obelix, nach dir.
Könnte ich vielleicht noch ein Tröpfchen haben? Na los, kommt weiter.
Versuchen wir mal diese Tür da.
Kann ich bitte noch ein Tröpfchen haben?
Nein, Obelix, nein.
Das ist aber nicht sehr nett von dir. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, wie das geschmeckt hat. Gemeinheit.
Ich habe schon wieder vergessen, wie das geschmeckt hat, sagt Obelix. Vielleicht geht es dir so. Oder vielleicht hast du noch gar nie die Euphorie erlebt, wenn du einen Schluck vom Glaubenstrank bekommen hast. Unser Text geht eigentlich genau um das. Und die Predigt geht eigentlich in zwei Teile. Ich möchte als erstes den Text anschauen und als zweites möchte ich Leute spontan ermutigen, die kurz aus ihrem Leben erzählen, was sie erlebt haben, wie das geschmeckt hat, wo sie zum Glauben gekommen sind. Wie war das, wo du dich entschieden hast, ja, ich will dem Jesus ein Stück Glauben schenken. Wie hat sich das angefühlt? Vielleicht auch, dass du im letzten Jahr, in diesem Jahr, plötzlich wie einen Schritt gemacht hast, hast Gott einen neuen Vertrauensschub können geben und wir wollen hören, wie das sich angefühlt hat. Also zuerst Text und nachher dann lade ich ihn spontan so 3 Minuten. Es soll nicht nochmal eine Nachpredigt sein, aber es will lebendig machen. Wie hat es ausgesehen, wo du von der Glaubensampulle getrunken hast? Text handelt eigentlich um zwei Sachen. Das erste, wer ist der Abraham? Und das zweite, wie hat er Schluck vom Glaubenstrank bekommen. Der Text fängt an, heisst im Vers 1, der Abraham hat Angst. Wer ist denn der Abraham und warum hat er Angst, wo Gott ihm begegnet? Der Abraham hat eigentlich 4 Krisen erlebt in seinem Leben. Und in der ganzen Bibel ist er wegen dieser Krise eine Art Aushängeschild worden für eine Person, die an Gott glaubt. Achtung, er ist eigentlich kein Glaubensheld, sondern er war eine Person, die sich ausgezeichnet hat, weil er die 4 Krisen irgendwie mit seinen Fehlern durchlebt hat. Und dafür hat er erlebt, dass er einen Schluck vom Glaubenstrank bekommen. Die erste Krise fängt im 1. Mose 12 an. Da tritt Gott an Abraham und sagt, zieh weg. Zieh weg, es ist unglaublich, zieh weg aus deinem Land, zieh weg aus deiner Verwandtschaft und zieh weg aus deiner Familie. Anders gesagt, Gott fordert Abraham auf, alles zu verlassen, was ihm familiär ist. Alles zu verlassen, was ihm irgendeine Sicherheit und Halt gibt. Auf alles aufzugeben, wo er sich hat können darauf verlassen konnte, dass es Bestand hat. Und Hebräer 8 sagt, der Abraham geht, ohne zu wissen, wohin er kommt. Die zweite Krise ist in unserem Text. Gott hat nämlich dem Abraham gesagt, und wenn du gehst, ich werde dir ein Land geben, und ich werde dir ein Nachkommen geben, und einer von deinen Nachfahren wird zum Segen sein für alle Völker von der ganzen Welt. Und der Abraham fragt an dieser Stelle, wie kann ich wissen, dass du deine Verheißung Gott erfüllst? Und Gott sagt ihm, wart einfach. Und übrigens mit dem Land, ich werde es dir bestimmt geben, aber eigentlich nicht dir, sondern erst deinen Nachfahren, und zwar erst noch in 400 Jahren. Aber ich gebe es dir, deinen Nachkommen werde ich es geben. Die dritte Krise, Abraham kommt in den Sinn, hey, was ist mit meinem Sohn, wo Gott mir verheißen hat? Ohne Sohn bringt alles Land nichts, sondern es wird irgendein Sklave von mir erben. Und er geht zu Gott und sagt, hey Gott, ich kann nicht mehr 25 Jahre warten. Ich bin knackige 99 Jahre alt und meine Frau ist 90 Jahre. Wo bleibt mein Sohn? Und Gott sagt, und? Wart einfach. Und dann, vierte Krise, 1. Mose 22, der Abraham bekommt einen Sohn. Und Gott steht zum Abraham und sagt, und jetzt opfere du mir den Sohn. Und Abraham fragt, warum? Es hat mal jemand das Leben von Abraham zusammengefasst mit diesen vier Krisen. Und die Zusammenfassung, die finde ich phänomenal. Gott sagt zum Abraham, zieh weg. Geh weg von allem, was dir Halt und Sicherheit gibt. Und der Abraham fragt, wohin? Und Gott sagt, das sage ich dir später, lauf einfach. Dann sagt Gott zum Abraham, ich will dir ein Land geben. Und der Abraham fragt, wo? Und Gott sagt, das sage ich dir später, lauf weiter. Sagt Gott zum Abraham, ich will dir ein Kind schenken. Der Abraham sagt, wie um alles in der Welt. Und Gott sagt, das sage ich dir später, wart einfach. Und dann bekommt Abraham ein Kind. Und Gott sagt, töt das Kind. Und Abraham fragt, warum? Und Gott sagt, wart einfach, ich erkläre es dir später. Nimm dein Kind, nimm einen Dolch und geh auf den Berg hoch. Und der Abraham war eine Person, die in all diesen Krisen durchgestanden hat und gesiegt hat. Und die Frage ist, wieso? Die Antwort ist, er hat Schluck vom Glaubenstrank bekommen. Er hat Verheißungen von Gott bekommen, die er in sich genommen hat und darauf vertraut hat, wo ihm mehr Sicherheit gegeben hat als alles, wo ihm bisher Sicherheit gegeben hat und wo er hat man aufgeben. Und diese zwei Glaubenstrank, die wollen wir zusammen anschauen. Es hat nämlich mit Sternen zu tun und mit dir. Das Erste, der Abraham geht und sagt Gott, Gott, ich habe kein Nachkommen. Was willst du mir überhaupt geben? Alles, was du mir gibst und zeigst die ganze Welt, geht eh wieder verloren, weil es ein Sklave von mir wird erben. Ich habe kein Nachkommen. Und dann führt ihn Gott raus in die Nacht und sagt ihm die Sterne am Osthimmel. Und sagt dem Abraham, schau, so sicher, wie du die Sterne da siehst und so beständig, wie die Sterne sind, die darfst du als Hinweis dafür nehmen, dass wenn ich dir verspreche, ich werde dir ein Land geben, dass ich es dir werde geben. Und der Abraham hat das zu Herzen genommen, hat einen Schluck nehmen. Er hat die Sterne gesehen und in unserer Erfahrung sind Sterne etwas vom Beständigsten, was es gibt in dieser Welt. Die Sterne sind wie ein Sinnbild dafür, für etwas, das nicht vergeht. Aber wir wissen, selbst die Sterne haben einmal ein Ende. Darum gibt es die Sternschnuppen. Das heisst, Gott hat nicht Sterne genommen, dass der Abraham an den Sternen seinen Glauben festmacht, sondern Gott hat Sterne genommen, damit der Abraham die Sterne als Sinnbild oder als Hinweis dafür nimmt, dass Gott, der viel grösser ist und viel unendlicher als Sterne, sicher macht, was er verspricht. Das ist der Grund, wieso Menschen, das ist der Grund, wieso vielleicht du deine Sicherheit an die Sterne hältst. Wieso so viele Menschen ihr Sternbild als sicherste nennen, wo ihnen soll Halt und Sicherheit geben in ihrem Leben. Weil es scheinbar, offenbar etwas ist, das Bestand hat. Aber ganz ehrlich, wir alle, und das sagt ein atheistischer Philosoph, wir alle, unabhängig, ob wir Esoteriker sind oder irgendeiner Religion angehören, wir alle haben irgendetwas in unserem Leben, wo wir als unsere Sicherheit bezeichnen. Und ich möchte dich fragen, ist ein Stern, wo du als Sicherheit hast? Ist es dein Sternbild? Ist es dein Job, wo du als deinen sicheren Fels hast? Ist es deine Kraft, deine Jugendlichkeit? Ist es dein schönes Aussehen, ist es deine Intelligenz, ist es dein Reichtum, ist es dein Geld, ist es deine Familie, ist es deine Ehe, deine Freundschaft? Was gibt dir Sicherheit? An was hängst du dich, dass du sagst, und das gibt mir Bestand in meinem Leben? Und dann siehst du nicht, nichts hat Bestand. Selbst Sterne werden mal vergehen. Und der Abraham hat das einzig Richtige gemacht. Er hat die Sterne angeschaut und gesagt, okay, ich vertraue nicht den Sternen, ich vertraue nicht dem Job, ich vertraue nicht meiner Frau, mein Leben, sondern ich vertraue Gott, der viel grösser ist als alle Sterne. Und alles, was ich habe, vertraue ich mein Leben. Das war ein Tropfen Zaubertrank, Glaubenstrank, den Abraham bekommen hat. Und dann fällt dem Abraham das Zweite ein. Das war das Erste und hat einen Schluck bekommen. Und dann fällt ihm ein, ja halt, jetzt hat mir Gott versprochen, einen Sohn zu geben. Was ist jetzt mit meinem Land, das ich selber bekomme? Und er sagt, schau Gott, einen Sohn soll ich scheinbar bekommen, aber wie kann ich sicher sein, Vers 8, dass du mir noch das Land gibst? Und dann sagt Gott dem Abraham, bring mir eine 3-jährige Kuh, eine 3-jährige Ziege, Geiss, einen 3-jährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Ein paar von euch haben vielleicht gedacht, mein Gott, lustige Idee von Gott, der Abraham soll einen Zoo eröffnen. Um was alles in der Welt geht es, wenn Gott dem Abraham sagt, er soll 5 Tiere zu sich holen? Jetzt, wenn wir einen Vertrag heute machen, dann setzen wir den auf. Wir schreiben Konsequenzen drauf, die wir zu tragen haben, wenn wir den Vertrag brechen, und wir unterschreiben. Und wir sagen mit der Unterschrift, wenn ich den Vertrag breche, dann sollen mir die Konsequenzen zugefügt werden, die wir festgehalten haben im Vertrag. Jetzt, Abraham, der hat nicht in einer Kultur gelebt, die man geschrieben hat, sondern er hat in einer Kultur gelebt, wo man geredet hat und das nicht hinterher gemacht hat, sondern vordergründig. Und wenn man etwas gesagt hat, dann hat man es gehalten. Und so ist es mit einem Vertrag. Wenn zwei einen Vertrag gemacht haben, dann sind sie gekommen, dann haben sie den Vertrag mündlich geschlossen. Und das ungemein Spannende ist und effizienter als alle unsere Verträge, die wir heute machen, ist, man hat Konsequenzen, die man muss tragen, wenn man bricht, hat man zelebriert. Das hat man so gemacht, man hat Tiere geholt, man hat sie in zwei geteilt, man hat die eine Hälfte auf die eine Seite gelegt, die andere Hälfte auf die andere Seite. Und dann ist man zwischen die Tiere eingestanden und hat damit gesagt, wenn ich den Vertrag breche, dann hast du das Recht, mich in zwei Teil zu reissen. Dann soll ich zerschlagen werden und dann soll ich zerblüten und die Vögel vom Himmel sollen meine Eingeweide essen. Es ist viel effizienter ausgeführt worden als unsere Verträge. Und jetzt, was passiert? Der Abraham holt die Tiere, teilt sie in zwei, legt sie gegeneinander über auf und dann, Vers 12, der Abraham fällt in einen Schlaf, in einen tranceähnlichen Zustand mit noch übersinnlichem Bewusstsein. Also er kommt immer noch alles mit über, aber es kommt Finsternis über ihn. Und dann, was passiert? Etwas wie ein rauchender Ofen und wie eine Feuerflamme geht zwischen die Stücke. Jetzt alle Kommentatoren wissen nicht genau, was ist das genau gewesen, was da zwischen die Stücke getreten ist. Aber etwas ist ganz klar. Es ist von Rauch und es ist von Feuer. In der ganzen Bibel sind das die zwei Kennzeichen, die Gott immer gebraucht hat, wenn er seinem Volk hat begegnen wollte. Er ist in einer Rauch- und in einer Feuersäule seinem Volk vorausgegangen. Er ist in Rauch und Feuer am Berg von der Offenbarung seinem Volk erschienen. Das heisst, die zwei Kennzeichen sagen plötzlich, wow, Gott leitet das Versprechen ab. Gott sagt nichts anderes, wenn ich dir nicht das Land geben, das ich dir versprochen habe, dann soll das Unmögliche möglich werden. Dann soll ich der Unendliche endlich werden. Dann soll der Unsterbliche sterblich werden. Dann soll der Allmächtige ohnmächtig werden. Dann soll das passieren, was uns nicht in den Kopf geht. Dann soll Gottes Lieb zerteilt werden, zerschlagen, in zwei gerissen, verblühten und sterben. Gott selber leitet das Versprechen Abraham ab. Und verstehst du, wieso der Abraham plötzlich einen Schluck vom Glaubenstrank bekommen hat? Weil er gesehen hat, wie Gott sein Versprechen ableitet und sagt, ich werde dir das Land geben, so fest, wie ich den Schwur jetzt geleistet habe. Und jetzt ist die Frage, ja, und was ist mit dem Abraham? Oder anders gesagt, was ist mit uns? Was ist mit mir? Es geht so weiter. Nachdem Gott eingetreten ist zwischen die Stücke, da tritt er an Abraham und sagt, und jetzt du. Nein, genau nicht. Der Abraham kommt das alles nur mit über und es war allein Gott, der zwischen den Stücken durchgeht. Die Frage ist nämlich, was ist mit dem Abraham? Was ist mit dir? Die eigentliche Frage ist, kann ich sicher sein, dass ich Gott nie untreu würde? Kann ich sicher sein, dass ich nie mit Gott breche, dass ich nie in meinem Leben mich mal von ihm distanziere, dass ich meine eigene Sicherheit suche, dass ich meinen eigenen Weg wählen will? Kann ich ganz sicher sein? Kann ich sicher sein, dass ich zwar in die Kirche gehe, aber im Alltag auch so lebe? Kann ich sicher sein, dass ich den Leuten in der Kirche mit mega freudigem Gesicht begegne, aber wenn ich sie treffe im Alltag, im Beruf, sie fertig mache? Kann ich sicher sein, dass ich das nicht wird machen? Kann der Abraham sicher sein, dass er das wird halten, dass er an Gott treu festhaltet? Spannend ist, nur Gott leistet den Schwur, Abraham nicht. Das heisst, Gott leitet für beide das Versprechen ab. Und das ist einzigartig im ganzen Alten Orient. Wenn wir einen Vertrag gemacht haben, dann sind entweder beide zwischen den Stücken durchgelaufen oder dann nur der Untersetzte. Und im Fall von Gott und Abraham ist klar, wer der Untersetzte ist. Es hat es nie gegeben, dass der König allein wäre durchgeschritten. Und in unserem Fall ist die einzige Ausnahme in der ganzen orientalischen Weltgeschichtenliteratur, wo nur der höhergesetzte Partner durchgeht. Und Gott sagt, wenn du dich verfällst und wenn du untreu wirst in deinem Leben mir gegenüber, dann will ich Konsequenzen tragen. Dann will ich der Ewige endlich werden und will sterben. Verstehst du, dass hunderte Jahre später es nochmal dunkel ist worden? In Markus 15 heißt es, um die 9. Stunde aber kam eine Finsternis über das Land. Und in dieser Stunde war jemand auch in einem drossenähnlichen Zustand. Es war Jesus. Und weißt du, wo er gehangen ist? Er ist zwischen zwei Verbrechern gehangen. Weißt du wieso? Weil Gott seinen Schwur zwischen zwei zerschlagenen Stücken geleistet hat. Und in Jesaja 53 heisst, und der Jesus, der Messias, der wird zerschlagen werden, der wird in zwei geteilt werden im übertragenen Sinn. Und er wird verblüten, und das wegen uns Menschen, weil wir untreu werden. Verstehst du, was der Abraham an Glaubensdrang bekommen hat? Er hat das Evangelium gesehen. Er hat die Botschaft von Jesus gesehen. Er hat gesehen, was hunderte Jahre später Gott in Wahrheit erfüllt, weil er es versprochen hat mit einem Schwur. Der Ewige ist endlich geworden und der Allmächtige ist ohnmächtig geworden. Der Gott ist Mensch geworden und hat sich zerreissen lassen. Vielleicht leidest du unter dem Obelix-Syndrom, dass du das nicht mehr spürst, die Faszination vom Evangelium, dass dir eigentlich gleich ist, der Glaube. Du gehst in die Kirche, du lesest aber nicht mehr die Bibel, du betest nur noch egoistisch, du lebst dein Christenleben, wie es Tradition ist und nicht, wie es dich berührt. Du lebst, wie es dich vielleicht mal berührt hat in der Vergangenheit. Aber es ist nicht mehr der Lebensnerv von deinem Leben jetzt. Und Gott möchte, dass sein Evangelium deinen Willen neu nimmt, deine Vernunft neu nehmen darf und dein Gefühl darf neu packen. Und das geht nur so, wenn du wieder mal einen Tropfen von deinem Glaubenstrank bekommst. Und wie bekommst du den? Wenn du Durst bekommst. Und Jesus sagt, wenn du Durst hast, dann komm zu mir und ich will dir zu trinken geben. Und vielleicht brauchst du wie der Obelix das Leuchten in den Augen von anderen, damit du auf den Durst kommst. Der Obelix in jeder Geschichte, in jeder Szene vom Asterix und Obelix, sieht er, wie andere den Glaubenstrank, den Zaubertrank bekommen und sehen, was für Auswirkungen hat, wie ihre Augen leuchten. Und er kommt ohne Zaubertrank davon und sagt immer nur, nein, Obelix, du nicht. Aber du musst das Leuchten von den Menschen sehen, die das erlebt haben und wie das war, wo sie zum Glauben sind gekommen. Und darum möchte ich es so machen jetzt, dass wir einfach ein paar spontane Zeugnisse haben, wo ihr dürft erzählen, hey, wie war das, wo ich zum Glauben bekomme? Was hat es bei mir ausgelöst? Was habe ich erfahren? Wie war das, wo ich einen ersten Schluck haben durfte? Und mach das deshalb, damit andere dein Leuchten sehen. Und selber wieder Durst bekommen und sagen, ja, ich will das auch. Ich will auch wieder schmecken, wie das ist, vom Glaubenstrank zu bekommen. Wenn dein Glaube soll gross rauskommen, dann muss er, sag's mal ganz krass, der muss mit Zweifel anfangen. Du musst deine Zweifel zulassen. Der Abraham hat zweifelt, dass Gott ihm einen Sohn und das Land gibt. Er hat zweimal gefragt, Vers 2 und Vers 8, wie kann ich sicher sein, dass du das machst? Das ist nicht eine Frage vom Unglauben, wenn man den Zweifel an Gott stellt, sondern es ist die erste Frage, die dazu führt, dass dein Glaube gross wird. Dass du einen Tropfen Glaubenstrank bekommst. Und jetzt lade ich ein, komm einfach vor und erzähl kurz deine Geschichte. Ich habe dir das Mikrofon an. Einfach, es darf 3 Minuten sein. Wie war das, wo du dich entschieden hast für Jesus? Ich mache dir mega Mut, auch wenn es dich mega viel Überwindung kostet. Aber es ist etwas, wo uns alle ermutigen soll. Hey, was passiert, wenn ich von diesem Glauben nochmal schmecken darf? Yes, Judith.
Darfst du heben? Gut. Ja, ich bin als Kind in den Zaubertrank, Glaubenstrank hineingeht. Ich bin gläubig erzogen worden und aufgewachsen und habe als Kind auch einen kräftigen Schluck genommen und habe Gott dürfen erleben. Und habe dann in der Jugend einfach ja, stur und vielleicht, ich weiß auch nicht, eigensinnig wollen selber ausprobieren, was für mich am besten ist. Und habe Entscheidungen getroffen, die schlecht sind. Das habe ich gewusst, dass die in Gottes Augen schlecht sind für mich. Bin dann immer mehr abgerutscht, weggerutscht von Gott. Habe den Eindruck gehabt, nein, ich habe mich selber entfernt. Ich glaube, er war am gleichen Ort gewesen, aber ich bin einfach weggegangen, weil ich gemerkt habe, ja, ich mache nicht das, was er für richtig anschaut. Ich bin eine Freundschaft eingegangen mit einem Mann, der nicht von Gott gehalten hat. Habe mich selber immer mehr distanziert und bin dann wirklich weiter weg geraten von Gott. Ja, und habe mich irgendwie selber in den Sumpf katapultiert. Also habe wirklich immer mehr gemerkt, wie Verzweiflung in mir aufgekommen ist. Ich habe es nicht mehr ausgehalten alleine, weil da hätte ich müssen anfangen zu studieren. Über mich und mein Leben. Und bin eigentlich unzufrieden, unglücklich geworden. Habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt und gemerkt, wenn ich jetzt aber so weitermache, wird das genau weiter so gehen. Also wird mir die Freundschaft, die Beziehung, wird mich auch nicht glücklicher und stabiler machen in meinem Leben. Also ich werde irgendwann wieder an den gleichen Punkt kommen. Und habe dann wirklich ihn, also zuerst will ich davon überzeugen, dass er sich mit dem Glauben auseinandersetzen soll. Und habe gemerkt, dass eigentlich ich in meinem Herzen muss wie Klarheit bekommen und eine Entscheidung treffen. Und habe dann wirklich den Durst, den du gesagt hast, den habe ich so stark erlebt. Ich habe vor Jahren ein Buch bekommen, Jesus und das Schicksal, von meiner Großmutter. Und habe das weit unten in einer Kiste versorgt, im Keller war die gelagert gewesen. Und habe einfach, wo das Ziehen gekommen ist, der Durst gekommen ist, habe ich gewusst, irgendwo habe ich ein Buch. Dort steht gross Jesus drauf. Und bin dann gegraben und habe wirklich das Buch gefunden und habe das in der Nachtwache hatte ich es ruhig gehabt, habe das richtig reingezogen, kann man sagen, und habe dann wirklich für mich ganz allein eine Entscheidung getroffen, dass ich wieder möchte mit Jesus gehen und habe das dann auch meinem Mann gesagt, also meinem damaligen Freund gesagt, genau, und ich habe das wieder dürfen von dem Glaubenstrank dürfen trinken, habe ich so stark erlebt und das, ja, es ist jetzt nicht mehr gleich. Also ich bin jetzt schon lange unterwegs und es gibt immer wieder so Momente, wo ich mich Gott so nahe spüre, aber es ist irgendwie, es geht nicht vergessen. Ich möchte wirklich bei Gott bleiben und ja, er hat so, wie du sagst, er ist immer treu gewesen, ich bin untreu geworden und ich bin davon gelaufen und er ist einfach treu gewesen und ja, danke.
Mega vielen Dank, mega bewegend. Noch ein Zeugnis. Vielleicht auch einfach, dass du erlebt hast, einen Moment, wo du nochmal hast dürfen schmecken, vielleicht nicht von deiner Bekehrung, aber was nochmal ein Schritt war, ja, ich will dem Gott vertrauen. Fertig.
Ich war ein vergifteter Anthroposoph und habe in einer anthroposophischen Schule geschafft. Und das heisst, als Anthroposoph muss man sich selbst erlösen. Man muss arbeiten, arbeiten, überwinden, alle Negativen, alles muss man einfach selber machen. Und mit der Zeit habe ich auch verzweifelt, weil ich gemerkt habe, das funktioniert nicht ganz. Man muss nämlich Gefühle ziemlich ausschalten und nur mit dem Verstand versuchen, alles zu überwinden. Und das ist länger gegangen. Und die Zweifel sind sehr gross geworden. Ich konnte aber mit niemandem reden, weil ich nur vergiftete Anthroposophen um mich herum hatte. Und dann in meinem Inneren habe ich gesagt, oh Gott, irgendetwas stimmt nicht. Ich bestehe doch aus Geist, Seele und Leib. Es kann doch nicht sein, dass ich meine Gefühle, alles muss unterdrücken. Und dann nachher sind die Zweifel immer grösser geworden. Da bin ich in Chur, ist das noch gewesen. In der Kirche ist der Messias aufgeführt worden. Da bin ich dorthin und habe immer unterwegs schon gesagt, Herr, wenn es Gott, wenn es dich gibt, dann musst du dich jetzt mir offenbaren, irgendwie. Aber ich will die Wahrheit wissen, so kann ich nicht mehr weiterleben. Gott, hilf mir. Da bin ich dort, ich weiß nicht, bei der sechsten Reihe gehockt. Und immer mit dem Zweifel, wie der Matthias gesagt hat, Zweifel sind da gewesen. Da stimmt etwas nicht. Und dann bin ich wie plötzlich weg gewesen. Ich bin nicht mehr da gewesen. Und da habe ich nichts Konkretes gesehen, einfach Farbe. Und mir war wohl gewesen, so wohl. Und ich weiß nicht, wie lange das gegangen ist. Bin ich wieder zu mir gekommen. Und vorne singt Maria Stader, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dann ist mir kalt der Rücken ab. Und Tränen sind mir runtergelaufen. Und ich habe gewusst, das ist es. Und ich habe wie Gott erlebt. Ja, Gott gibt es. Und ich habe, wie Matthias gesagt hat, den Trunk habe ich bekommen. Und habe alles, die Last von der Anthroposophie, können ablegen. Und seitdem gehört mein Leben ganz Jesus.
Vielen Dank, eine moderne Version von einer Person, die erlebt, dass Gott sie wie kurz einen Moment zurücknimmt, wie ein Zustand, der über natürlichem Bewusstsein hält und sein Evangelium trinken lässt. Vielleicht nochmal ein Zeugnis. Ja, kommen wir noch.
Also ich habe mich schon lange her für Jesus entschieden in einem Jungschi-Lager. Und dann über 10 Jahre später, also vor 2 Jahren, hat sich ein junges Mädchen von mir für Jesus entschieden und ich habe mit ihr zusammen gebeten und ihr ist es mega ähnlich gegangen, wie es mir hier gegangen ist. Und jetzt in diesem jungen Lager im Sola habe ich sie gefragt, ob sie das den anderen Kindern weiterverzählen würde. Ich hatte den Input zu dem Thema. Und dann ist das Mädchen vor die 3 Jungscharen angestanden und hat erzählt, wie es für sie war, hat erzählt von ihrer Freude, die sie erlebt hat, von dieser Liebe, die Jesus ihr geschenkt hat. Und hat gesagt, und ich wünsche mir, dass jeder von euch das auch erleben darf. Und es hat mich so berührt, dass ein Mädchen sagt, hey, ich wünsche mir, dass ihr das erleben darf, was ich mit Jesus erlebt habe. Mega berührend gewesen, mega cool, was man ja, die Jungs einfach mit den Kindern immer wieder erleben kann und kann sie als Vorbild für uns auch nehmen.
Ich tue es möglichst kurz machen. Zum Glauben bin ich oben mit 23, nach einem langen Weg. Aber ich möchte etwas anderes ankicken, wo der Text ist gelesen wurde, wo Susanne den Text gelesen hat, vom Abraham, ist mir wieder ganz markant etwas in den Sinn gekommen in meinem Leben, wo mich geprägt hat und wo mir unerhörten Halt gegeben hat. Ich bin zum Glauben gekommen, Bibelschule hinter mir gehabt, bin Kandidat gsi von der Sudan-Mission und bin diesen Weg gegangen und hat das alles müssen abbrechen. Ich habe vorher noch vom Tropeninstitut Tübingen ein Ja bekommen, tropentauglich, und habe alles müssen abbrechen. Und das war für mich wie ein Loch. Und ich hatte Zeit, wo ich im Glauben, ich habe nichts mehr gehabt, irgendwie. Ich habe nicht gewusst, wie soll es weitergehen. ich konnte nicht mehr recht glauben. Und da habe ich eine Schwägerin und Bruder, die haben mich gefragt, ob ich zu ihrem Kind schaue, zu der Monika, kleine Nichte. Und ich war dort in dieser Wohnung, allein. Monika hat geschlafen und ich habe über das Leben nachgedacht. Und dann bin ich von Abraham gekommen und habe die Geschichte, die mir gelesen wurde, von Abraham, ist mir vor den Augen gewesen. Abraham, Gott hat ihm gesagt, schau auf, zähl die Sterne. Und so, wie die Sterne am Himmel, so soll deine Nachkommen werden. Und da habe ich dem nachgedacht und habe ich müssen sagen, und ich habe die Bibel, Abraham hat keine Bibel gehabt. Er hat nur das Wort von Gott. Und ich habe das Wort Gottes, ja, was will ich denn mehr? Und von diesem Moment an ist ein Frieden und eine Ruhe in mein Leben gekommen. Das hat mich so geprägt.
Danke. Mega vielen Dank. Macht dir wirklich Mut. Am Osthimmel, wo der Abraham in den Himmel geschaut hat, hat er von bloßem Auge, das hat mir später erzählt, ich weiß nicht, ob es Abraham auch versucht hat, von bloßem Auge sieht man 6'000 Sterne am Osthimmel. In der Bibel findest du ungefähr 6'000 Verheißungen, wo Gott dir gibt, nicht dem Abraham, sondern dir, wenn du ihm vertraust. Das ist ein mega schönes Zeugnis. Danke vielmals. Vielleicht noch eins.
Ich habe letztens auch gerade wieder mal so ein bisschen von diesem Zaubertrank geschmückt. Ich erzähle nicht von dieser Bekehrung, weil das war auch so gewesen als Kind und nicht so spektakulär. Und ich habe das Gefühl, wenn man dann, oder wo ich dann so in dem aufgewachsen bin, das war es einfach gewesen, mit dem Kopf zu glauben und vielleicht so ein bisschen christlich zu leben nach außen. Aber mit dem Herz konnte ich trotzdem fern von Gott sein. Und jetzt so den Sommer habe ich es wieder erlebt, vielleicht im Zusammenhang mit den Jugendferien und schon ein bisschen vorher, dass ich wirklich wieder mal den Durst bekommen habe, das zu erleben, wie es ist, mit Gott näher verbunden zu sein. Und ich habe erlebt, dass ich plötzlich wieder Freude habe bekommen am Beten, dass ich eine Zeit mit Gott verbringen konnte. Ich habe mir vorgenommen eine halbe Stunde und ich bin nach einer Stunde noch nicht fertig gewesen und so. Und ich habe einfach gemerkt, dass es so schön ist in Gottes Gegenwart. Und ich konnte mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich habe gedacht, irgendwie, es ist ein Müssen vielleicht. Oder ich wollte ja schon mit Gott verbunden sein, aber wie kann ich eh wieder Freude daran haben? Und ich habe mich so gefreut zu erleben, dass es wirklich kann auch mein Tiefste, meine Herzenssehnsucht stellen.
So schnell jemand. Kathi.
Bonjour, messieurs, mesdames. Je suis de retour de la France. Ich bin dort in der Ferien gewesen. Velo fahren.
Also warte ich kurz übersetzen, falls jemand die Gabe der Sprachauslegung nicht hat. Also ich war in Frankreich und wieder zurück.
Ja, und der Matthias hat mich auch aus dem Herz geredet, wegen Abraham. Also ich bin auch psychisch krank geworden und ich hatte einen gläubigen Arzt gehabt, und der hat mich geschickt ins Zürichbiet, wo für mich alles neu war, also ich habe niemanden gekannt. Und das ist mir vorgekommen, ja, alles verladen, hey, Familie. Und aber dort habe ich dann Evangelium gehört, also jeden Tag.
Wo du gemerkt hast, hey, Gott ist schon dort gewesen.
Ja, es ist einfach, es ist mir wie so vorgekommen. Und in Frankreich, haben wir beim Velofahren Gegenwind gehabt, massiven Gegenwind. Und dann ist mir das Lied in Sinn gekommen, das wir da amigs singen, vom Rückenwind. Der Heilige Geist ist, oder?
Gott ist unser Rückenwind, ja, genau. Mega schön, danke vielmals, Kathi.
Und dann bin ich am März in Frankreich und da ist mir die Geschichte aufgegangen von Jesus, wo er die Tische umgerührt hat und die Tempelreinigung gemacht hat und hat eben gesagt, sie mache sein sein Haus vom, das Haus vom Vater zu einer Räuberhöhle und zu einem Geschäftshaus. Und eben, wie er dort hat die Tisch umgerührt und Ordnung gemacht.
Es ist mega schön, dass jeder ganz unterschiedlich genau auf seine Biografie zugestimmt erleben darf, dass Gott ab und zu einfach wie so Tröpfe gibt. Jeder ganz unterschiedlich. So wie er gestrickt ist, wie er gemacht ist nach seiner Biografie. Wir haben einen mächtigen Gott. Und der Gott wollen wir arbeiten. Wir wollen einstimmen in das Lied. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er ist ein grosser Gott, der sich uns annimmt. Steh auf und ich möchte beten und dann singen wir das Lied.